Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Nicht erst seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs sind die Nachbarländer Russlands nervös, bedroht von den Großmachtfantasien des Kremls. Erst vor wenigen Wochen hat ein geheimes Strategiepapier gezeigt, welche Übernahmepläne der Kreml wohl für Belarus hat. Nun liegt dem Rechercheteam von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung ein internes Papier vor, in dem es um die Republik Moldau geht. Frederik Rother, Osteuropa-Experte, hier bei uns im Deutschlandfunk, beobachtet die Lage für uns. Was sind das für Pläne Russlands mit Blick auf Moldau, die da jetzt bekannt geworden sind?
Also der Rechercheverbund hat Dokumente ausgewertet, die 2021 in der russischen Präsidialverwaltung entwickelt worden sein sollen. Und diese Dokumente, die beschreiben offenbar, wie Russland in mehreren Etappen bis 2030 Einfluss nehmen und vor allem den Einfluss erhöhen möchte in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau. Ein weiteres Ziel soll sein, die Westorientierung des Landes Richtung NATO und EU zu verhindern. In der Recherche werden auch konkrete Einfluss- und Destabilisierungsmaßnahmen von russischer Seite beschrieben. Also dann geht es wohl darum, Widerstand zu leisten gegen Moldaus Zusammenarbeit mit der NATO. Es geht um die Unterstützung von russlandfreundlichen NGOs im Land. Es geht darum, die Exporte russischer Güter und Dienstleistungen nach Moldau anzukurbeln und eben um die Schaffung stabiler pro-russischer Einflussgruppen. Der Osteuropa-Experte Stefan Meister hält das Dokument für ein nachvollziehbares und seriöses Papier, so äußerte er sich im Laufe der Recherche. Der Kreml wurde wiederum auch angefragt und hat sich nicht geäußert.
Und in Moldau, wie nervös ist man da? Wie schätzt man die Gefahr durch Russland ein? Gibt es da Reaktionen drauf?
Auf die aktuelle Recherche sind mir keine prominenteren Reaktionen begegnet. Das ist aber vielleicht auch nicht verwunderlich, weil in Moldau ist es seit Wochen unruhig und die Gefahr, die von Russland ausgeht, vor allem mit Blick auf Destabilisierungsmaßnahmen oder hybride Kriegsführung, so heißt das aus moldauischen Regierungskreisen, die wird durchaus gesehen. Es gibt zum Beispiel seit Wochen regierungskritische Demonstrationen, die werden von einer Partei organisiert, hinter der russlandnahe und verurteilte Unternehmer Ilan Shor steht. Der lässt wohl die Demo-Teilnehmer teilweise auch bezahlen. Das Narrativ ist hier dann, die pro-westliche moldauische Regierung ziehe das Land in den Krieg mit der Ukraine, also in den Ukraine-Krieg rein, kümmere sich nicht um die Bevölkerung. Moskau wiederum sei hier die stabilisierende Kraft. Am Wochenende hat die moldauische Polizei dann Mitglieder eines von Russland gesteuerten Netzwerkes festgenommen, so heißt es zumindest. Ziel war offenbar, Unruhe bei diesen Demos zu stiften. Und ja, die moldauische Regierung, die US-Regierung, aber auch viele Experten sehen hier durchaus Versuche von Akteuren, teilweise auch mit Verbindungen nach Russland, das Land zu destabilisieren, das politische System zu schwächen und eben den Westkurs zu verhindern, der ja eindeutig eingeschlagen wurde. Moldau ist EU-Beitrittskandidat und arbeitet auch eng mit der NATO zusammen.
Und in Washington ist man ja sowieso gerade in heller Aufregung. Wir müssen dann noch über ein zweites Thema heute sprechen. Nachdem eine US-Drohne über dem Schwarzen Meer abgestürzt ist, schieben sich Moskau und Washington dafür gegenseitig die Verantwortung zu. Wie schätzen Sie denn da die Lage ein? Für wie brisant halten Sie diesen Vorfall?
Also das hat sicherlich eine neue Qualität, ist auch vielleicht in einer heiklen Phase jetzt alles passiert dieses Krieges, so nennt es eine US-Expertin. Nochmal kurz zur Erinnerung, eine unbemannte Drohne, sagen die USA, war im Schwarzen Meer unterwegs, in internationalem Luftraum, wurde von russischen Jets gerammt und stürzte daraufhin ab. Russland sagt wiederum, die US-Drohne habe den eigenen Luftraum verletzt, den Russland wegen des Krieges für sich beanspruche. Die Drohne sei dann wegen eines abrupten Manövers abgestürzt. Es hätte keinen Kontakt mit russischen Jets gegeben. Das ist so die Ausgangslage. Und dennoch sind jetzt alle Seiten sehr darauf bedacht, die Situation offenbar nicht weiter eskalieren zu lassen. Und diese Einschätzung teilt auch das US-Institut für Kriegsstudien. Es sieht keine allzu große oder eigentlich keine Eskalationsgefahr. Joe Biden habe mehrfach unterstrichen, einen direkten Konflikt mit Russland vermeiden zu wollen. Ebenso der Kreml, der mehrfach gesagt hat, es bestehe kein Interesse an direkter Konfrontation mit der NATO. Also es sind immer wieder brenzlige Situationen, solche Zwischenfälle, das muss man sagen. Aber offenbar doch so, dass es nicht zu einer weiteren Eskalation jetzt kommt.
Schon seit Wochen wird ja darüber spekuliert, ob für die sogenannte Frühjahrsoffensive im Krieg gegen die Ukraine auch eine zweite Mobilisierungswelle des Kremls geplant ist. Geben Sie uns da mal eine aktuelle Einschätzung zu.
Also es gibt Meldungen mehrerer russischsprachiger regionaler Medien und auch von dem russischen Dienst von Radio Liberty. Das ist ein unabhängiges Medium mit US-Geldern finanziert. Die schreiben übereinstimmend von einer neuen Mobilisierungswelle ab dem 1. April. Es geht um bis zu 400.000 zusätzliche Soldaten. Entsprechende Anweisungen mit Zahlen sollen an das soll das Verteidigungsministerium, das russische, in die Regionen geschickt haben. Das russischsprachige Investigativportal Vjorstka zitiert auch Behördenvertreter damit, dass Männer zur Überprüfung ihrer Daten einbestellt werden sollen, sich dann melden können, aber freiwillig eben soll das sein, die könnten absagen. Ob es soweit kommt, unklar. Kreml-Sprecher Peskow hat die Pläne einer neuen Mobilisierungswelle dementiert, aber dass immer wieder drüber gesprochen und auch berichtet wird und es ja eben auch russische Verluste gibt, zahlreiche, zeigt doch, dass das Thema noch nicht ganz vom Tisch zu sein scheint.
Frederik Rother, vielen Dank für diese Informationen und Einschätzung.